Achtung, nicht wegschalten, das ist keine Werbung, sondern ein Geschenk für dich. In diesem Podcast hier gibt's ja öfter Folgen mit Kurzgeschichten und diese Folgen scheinen euch am besten zu gefallen. Deswegen habe ich mir überlegt, warum machen wir nicht mal eine Woche nur mit Kurzgeschichten, allerdings nicht im Podcast, sondern quasi als Sprachnachricht. Und nein, dafür brauche ich nicht eure Telefonnummer. Alles, was du tun musst, ist dich kostenfrei anmelden unter www.sarahdesai.de/soulpower-week. Denn das Ganze nennen wir Soulpower. Passt irgendwie, ne? Wir bringen uns in unsere Soulpower mit den Kurzgeschichten. Und dann kriegst du einen Link zu einem Mitgliederbereich, den kannst du dir auch mit einem Klick auf dein Handy ziehen, das funktioniert dann wie eine App und da bekommst du dann jeden Tag ab dem 21. April eine Woche lang eine inspirierende Kurzgeschichte von mir, die von Wendepunkten im Leben erzählt, die dich in deine Kraft bringt und ja, ganz viel Inspiration schenkt. Ich freue mich auf die Soul Power Week mit dir. Hey, wie schön, dass du heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Heute sprechen wir über Veränderung, Mut zur Veränderung, Wut, die es auch braucht, um zu sagen, ich will was ändern und warum es uns alle braucht für die Veränderung und jede Einzelne und jeder Einzelne wichtig ist. Und ich habe mir eine Gästin eingeladen, die wundervolle Edith Löhle. Und ich würde sagen, Edith, stell dich doch mal selber kurz vor.
Hallo, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ich bin Edith. Ich bin Hundemama, ich bin Tochter, ich bin Schwester, ich bin Freundin und beruflich gesehen bin ich Journalistin und Autorin. Also ich habe einen Roman veröffentlicht, über den werden wir bestimmt noch sprechen und bin in die Literatur gewechselt.
Mhm. Und du hast dich ja immer schon, oder würdest du sagen, du hast dich mit speziellen Themen wie Themen der Veränderung, wie Themen der Wut, Wut der Frau spezifisch auseinandergesetzt, weil du eine Frau bist, aber auch in deiner Arbeit.
Ja und nein. Also ich habe mich in den letzten Jahren immer aus meiner eigenen Geschichte heraus immer feministischer entwickelt in meiner Arbeit. Also ich habe überprüft, ob meine Arbeit mit meinen Werten übereinstimmt und deswegen ist da eine Veränderung entstanden natürlich. Wir werden alle älter, wir lernen hoffentlich alle dazu oder wollen dazu lernen. Und ich muss schon sagen, ich habe ganz schön dazu gelernt, weil beruflich gesehen habe ich mal wo ganz anders angefangen und habe mir weniger Gedanken gemacht um unsere Gesellschaft, sondern ging es mehr um Spaß. Also in meinen Anfang 20ern habe ich bei der Bravo gearbeitet, habe bei People Magazin gearbeitet, hier ging es um Trends und rote Teppiche und irgendwann später habe ich gemerkt, wo ist denn da der Sinn für mich? Und habe nach dem Sinn gesucht und dann hat sich die Arbeit dadurch auch verändert. Und deswegen kann man das schon so sagen, dass ich mich spezifisch mit diesen Themen auseinandersetze in meiner Arbeit. Aber das war nicht immer so. Das war eine innere und eine äußere Reise. Und jetzt bin ich schon spezialisiert auf intersektionalen Feminismus, auf Gerechtigkeitsthemen, sowohl in meiner journalistischen Arbeit als auch jetzt in meiner Belletristik-Neuheit.
Ich finde es so schön, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast gerade auf deiner Reise, weil ich glaube, dass viele von uns das Gefühl haben, dass da vielleicht so eine Art von Scham mitschwingt, ich setze mich zu wenig für andere ein. Mhm. Aber zu sehen, das ist ein Weg. Ja, und es ist okay, wenn wir nicht alle direkt komplett weltoffen und engagiert auf die Welt gekommen sind.
Absolut.
So. Und ich glaube, dass es keiner Scham, es braucht keine Scham, sondern dieses sich zu hinterfragen und zu sagen, ey, ich möchte jetzt hier für andere Themen aufstellen, stehen, das ist eigentlich der Punkt, um den es geht.
Ja, und auch, dass sich jeder Mensch bewusst macht, dass er oder sie eine Wirkkraft hat. Mhm. Und das muss nicht immer der Riesenhebel sein. Du musst keine Aktivistin sein, du musst dich nicht als Feministin bezeichnen oder als sonst irgendeine Person, die öffentlich gegen Diskriminierung einsteht. Aber man kann auch im Kleinen, man kann auch in sich gegen Diskriminierung, gegen die eigene Diskriminierung einstehen, für sich selbst einstehen oder aber auch eben durch sogenannten Mikrofeminismus oder andere kleine Taten immer so ein kleines Stück beitragen. Und ich finde, dass das Hoffnung macht, weil man guckt sich oft mal die großen Themen der Welt an und das erschlägt uns alle und das macht uns traurig. Und dann gibt es ein paar Menschen, die sind sehr sichtbar und laut und ich bin unglaublich dankbar für diese Menschen, die sich das trauen und rausgehen. Aber nicht jeder muss laut sein, um was bewegen zu können. Und das, finde ich, ist immer ganz wichtig zu sagen, dass es auch diese kleinen Möglichkeiten gibt, was zu tun. Eine kleine Möglichkeit ist, es kommt immer drauf an, also wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist. Aber für viele ist es schon was, sich zu Hause zu behaupten oder aber sich Zeit für sich zu nehmen, Selbstfürsorge, um in eine Kraft zu kommen, um dann auch wieder politisch wirksam zu sein. Oder eine E-Mail an deinen Abgeordneten zu schreiben, ist auch etwas, das kriegt man im Außen nicht mit, das hat aber eine Wirkkraft. Und da darf jeder Mensch seine eigene Position sehen und aber auch freudig sehen, dass jeder eine Chance hat, irgendwas zu tun. Frage ist halt, willst du was tun? Und dann ist die Antwort, du kannst was tun.
And you matter. Ne? Ja. Du bedeutest was, du bist wichtig.
Ja.
Absolut. Und wir leben ja in so einer Welt, und du hast es gerade so schön gesagt, man ist natürlich dankbar für die Leute, die ganz sichtbar und laut sind, aber Es muss nicht sichtbar nach außen sein. Andere müssen dir nicht dabei zuschauen können, damit es von Wert ist.
Ja.
So. Und was du gerade angesprochen hast, ne, sich zu Hause vielleicht zu behaupten, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich merke, in jeder Form der Veränderung, ob es nun ist, dass wir sagen, hey, oh, gesellschaftlich, da bin ich mit Dingen aufgewachsen, da kann ich heute nicht mehr hinterstehen oder ich möchte vielleicht mehr hinter mir selbst stehen, mehr Selbstfürsorge, mehr mich auf oder auf einem spirituellen Weg begeben, was auch immer es ist. Viele, das sehe ich auch in meiner Arbeit, viele fragen mich ja, was mache ich denn, wenn meine Herkunftsfamilie ja das gar nicht versteht. Ich gehe jetzt an Weihnachten nach Hause und sage zum Beispiel meinem Vater, möchte nicht mehr, dass gewisse Sachen hier gesagt werden zum Beispiel. Und die sagen alle, ja, aber du spinnst doch. Verstehe ich nicht. Was willst du denn jetzt eigentlich? So, oder ich komme nach Hause und sage, kenne ich auch von mir selber, ja, ich beschäftige mich jetzt mit Spiritualität. Ich habe einen Podcast, ich habe ein Buch darüber geschrieben und die sagen, hä, wer hört sich denn sowas an? Sowas braucht man doch gar nicht. So, und da geht's ja oft um wirklich dichte Verstrickungen, weil wir sind ja geprägt von unserer Kernfamilie. Wir lieben die, unsere Herkunftsfamilie. Und jetzt waren wir irgendwie immer uns alle einig. Ja, und wenn wir uns nicht ganz einig waren, dann, oh gut, irgendwann sind wir ja auch ausgezogen. Und jetzt gibt's da aber diese Themen, die uns so wichtig geworden sind, nämlich dieses Aufstehen für uns selbst, für andere, dass wir das dann auch an Weihnachten wenn wir Weihnachten feiern, an den Tisch nehmen. Mhm. Wisst, was ich meine? Wie kann man mit sowas umgehen? Mhm. Weil das ist wirklich eine Frage, die ich so oft gestellt bekomme.
Ja, die ist auch extrem relevant und betrifft super viele von uns. Also rein faktisch, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Menschen auch vom Ländlichen ins Städtische gehen, wie viele junge Menschen zum Studieren woanders hingehen, andere Themen haben, dann die Kluft, die einfach mittlerweile da ist, und diese schnelle Entwicklung bringt natürlich, dass wir als Gesellschaft viel einfacher auseinandergegangen sind. Und das merkt man auch im Familiären. Deswegen, also alles, was du gesagt hast, kann ich komplett nachvollziehen, weil auch ich komme aus einer schwäbischen, ich sag jetzt mal konservativen Familie. Ich habe auf jeden Fall viele Diskussionen zu Hause, ob es an Weihnachten ist oder an jedem anderen Tag. Und ich habe mich früher da extrem drüber aufgeregt. Also so ein Klassiker ist ja bei Frauen auch, also ich würde mal sagen, ab 25 fragen sie dich, und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer, wann ist denn bei dir soweit und willst nicht endlich unter die Haube und ein Kind und so. Also es wird ja so dir übergestülpt, dass das der normale Weg ist und dass du als Frau diesen Weg zu gehen hast und dann bist du ganz glücklich. Dann hast du es geschafft als Frau, wenn du dann verheiratet, versorgt bist und wenn du Kinder kriegst. Und bei mir war klar, das wird anders laufen und das ist nur ein Thema von ganz vielen, wo ich immer angeeckt bin. Und mittlerweile, das ist aber ein bisschen Übung und auch, es ist auch tagesformabhängig, weil ganz ehrlich, wir sind Menschen und man kann auch mal ausrasten. Also ich bin auch schon ausgerastet und habe gesagt, naja, kannst du dir vorstellen, dass manche Menschen keine Kinder kriegen können? Das klingt jetzt nicht so ausrastend, wenn ich es dir erzähle, aber ich habe es in verschiedenen Tonarten mal gebracht, von jemanden vor den Kopf stoßen, indem ich gesagt habe, ja, ich kann es halt nicht, obwohl das zu dem Zeitpunkt nicht gestimmt hat, aber um mal irgendeine andere Reaktion zu kriegen, bis auf die emotionale zu versuchen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, es gibt ganz viele verschiedene Lebensmodelle, es gibt verschiedene Perspektiven und deine Frage wühlt mich auf aus diesen Gründen. Kann auch funktionieren, hat bei mir in der Vergangenheit auch nicht so sonderlich gut funktioniert. Und dann gibt's aber auch das Recht zu sagen, ich möchte mit dir darüber nicht sprechen. Und ich bin jetzt ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber ich merke schon, dass sich meine Familie mit mir auch mit verändert. Und wir sind an unterschiedlichen Punkten, die haben ein anderes Leben als ich. Und ich merke, dass umso mehr Sanftheit ich reingebe und nicht erwarte, dass die sich jetzt ganz schnell verändern und dass das, wie ich lebe, das Richtige ist, desto weicher gehe ich mit denen um und desto mehr kommen die auch mit. Und ich habe die früher zu oft vor den Kopf gestoßen, indem ich den Spiegel vorgehalten habe und gesagt habe, das ist rückschrittlich, so wie ihr drauf seid. Das geht gar nicht. In der großen, weiten Welt, in meinem Berlin, machen wir das viel besser als ihr. Und ist na klar, ist ja logisch, dass die Reaktion dann eher ist, gehe ich zurück oder gehe ich weg? Und wenn ich aber sag so, ey, hier ist meine Hand, die will ich dir immer reichen, weil möchte dich verstehen und ich fände es voll schön, wenn du mich auch verstehst, dann kommt man schon an ein besseres Ergebnis. Plus, ich weiß jetzt auch, welche Themen ich mit meiner Wahlfamilie besprechen möchte, weil sie mir gut tun, mit denen zu besprechen, und welche Themen ich mit meiner Kernfamilie bespreche, weil sie mir ansonsten, also weil sie mir in dem Rahmen auch gut tun und andere eben nicht. Und zum Beispiel gestern hat mein Vater am Telefon wieder versucht, mit mir eine politische Diskussion zu führen, und dann habe ich gesagt, Papa, ich habe für mich entschieden, mit dir da nicht mehr drüber zu sprechen. Und er war dann kurz so, okay, meinte ich so, letztes Mal sind wir vor den Wahlen wieder aneinander geraten und ich möchte heute nicht mit so einem Gefühl durch den Tag gehen, deswegen lass uns über was anderes reden. Und das hätte ich früher zum Beispiel nie gemacht, aber jetzt, es klingt so basic wahrscheinlich für jemanden wie dich, weil du denkst, das ist ja klar, man muss ja nicht mit jedem drüber reden, aber...
Nee, überhaupt so, nicht.
Ja, aber ja, deine Grenzen ziehen, es ist okay, und es gibt ja diesen alten Satz, der einfach nach wie vor gut ist, dieses choose your battles. Mhm. Und du musst dich hier in deiner Familie überzeugen und im besten Falle gibt es eine bedingungslose Liebe und dann machen die Themen euch nicht, also dann machen die euch kirre, aber dann ändert es nichts an deinem Wert, es ändert nichts an deiner Position in der Familie. Und das, dieses Verständnis darüber hat mir schon geholfen, da auch drüber zu stehen. Und auch agree to disagree, auch zu sagen, ja, wir sind halt unterschiedlich, aber am Ende können wir schon auch Unterschiedliches voneinander lernen.
Und das ist ja das Golden Nugget, möchte ich mal sagen, weil wenn wir das jetzt übertragen könnten auf die Gesellschaft, wird uns schon allen sehr helfen. So, ja. Weil wir stehen ja gerade wirklich, also du hast es jetzt gerade das politische Beispiel jetzt an deiner Familie, und ne, we agree to disagree, und wir sind unterschiedlicher Meinung, wir bleiben auf unseren Positionen, aber wir können auch voneinander lernen und deswegen nähern wir uns vielleicht ein bisschen auch mal an, links oder rechts.
Ja.
Und dadurch, dass ja bei uns jetzt gesellschaftlich ganz viel einfach im öffentlichen Raum stattfindet, also wir haben ja überhaupt gar keine Diskussionskultur mehr. Ne? Wir machen einen Instagram-Post und dann schreibt jemand runter, finde ich gut oder finde ich schlecht, und du bist ein guter Mensch oder du bist ein schlechter Mensch, und das war's. Da wird's halt schwierig. So, und deswegen, um nochmal das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, ne, im Kleinen auch sich für Veränderungen einzusetzen, sieht man, ist total wichtig und auch fruchtet total. Und ich glaube, wir vergessen das oft, weil wir eben nur immer uns durch Social Media und so weiter in diesen öffentlichen Räumen bewegen und meinen, nur was da stattfindet, ist von Wert,
ja,
weil es nur da sichtbar ist, nur da kriegen es möglichst viele mit. Aber sehen vielleicht möglichst viele, aber die Aufmerksamkeitsspanne und die das drauf eingehen ist halt gleich null. Wenn du aber mit deinem Vater redest, hast du in dem Moment seine komplette Aufmerksamkeit.
Mhm. Total. Und auch dieser Pace ist für mich ganz bedeutend heutzutage, weil wir rasen da durch. Du hast es gerade mit den Instagram-Posts angesprochen. Da ist ja auch die Haltbarkeitsdauer ein paar Sekunden. Man sieht das, zack, nächstes. Und ich habe schon gemerkt, dass ich auch in meiner eigenen Familie oder mit Menschen, die eine andere Meinung haben, was bewirken kann, wenn ich nicht gleich sofort eine Reaktion erwarte. Also wenn ich nicht gleich will, dass sie entweder nickt oder dass das Gespräch beendet ist, sondern dass ich das aushalte, dass das auch über Jahre gehen kann, bis eine Person kommen kann. Du, ich denke immer noch über das Gespräch nach. Oder meine Schwester, ich habe jahrelang gesagt, aus den und den Gründen fände ich es voll schön, wenn du eine Therapie machst, beziehungsweise jeder kann, sollte vielleicht eine Therapie machen, also muss jetzt gar nicht so spezifisch werden, aber sie hatte ihre Gründe, warum sie das nicht machen wollte, und jetzt gerade die Tage schrieb sie mir irgendwie so, ich hatte jetzt meine erste Stunde und das, du hast mir das immer gesagt, und das sind so Sachen, da hätte ich ja vor ein paar Jahren, bin ich da verzweifelt, weil ich gedacht habe, wieso gehst du nicht einfach zur Therapie? Und lässt dir helfen, das ist dein Recht, das ist total schön, wenn du jemanden hast zum Sprechen. Und dann aber dauert es halt länger. Also wir sind einfach zyklische Wesen und wir gucken aber nicht zyklisch drauf, sondern wir gucken linear drauf. Man muss jetzt, wir müssen jetzt uns einig sein. Und wenn man da so ein bisschen Geduld reinbringt und ein bisschen durchatmen und auch Vertrauen, glaube ich, bringt uns das gesellschaftlich auch weiter, zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade eine andere Meinung oder ich habe jetzt gerade das nicht erreicht, was ich hören wollte. Das heißt aber nicht, dass sich das in der Zukunft nicht auch ändert. Also dass wir da nicht unser Herz verschließen, sondern es auflassen, damit die Zyklen auch, dass es auch wirken kann.
Sage ich auch immer bei Meditation zum Beispiel, spiritueller Arbeit, dass es eben nicht etwas ist, wo ich mich zurückziehe aus meiner Verantwortung. Im Gegenteil, sondern ich versuche offen zu bleiben. Ich verschließe mich nicht den Themen, also ich will überhaupt nicht in so eine Bubble rein.
Ja.
Ne? Es ist nicht so ein, oh ja, das, was irgendwie weltlich oder gesellschaftlich los ist, es interessiert mich nicht, weil ich bin ja eh irgendwo mit was anderem da oben beschäftigt in meiner Meditation. Das ist ja totaler Bullshit.
Ja, das liebe ich auch an deiner Arbeit übrigens. Das finde ich wirklich toll, dass du die Bodenhaftung nicht verlierst und eben hier und jetzt siehst, was abgeht, und das aber zusammenbringst nach oben.
Ich finde das so wichtig, weil darum geht es ja, Gemeinsamkeit, ne? Und alles andere ist auch eine Abspaltung, und auch dieses, wenn man, das mag ich auch überhaupt nicht, wenn Spiritualität genutzt wird, um zu sagen, na ja, du verstehst es ja eh nicht, weil du musst das, wenn du sehen würdest, was ich sehe, das ist doch Bullshit, weißt du, das ist doch genau das, was es nicht sein soll. Und wenn wir sehen zum Beispiel, wo Meditation zum Teil auch seine Ursprünge hat. Ich meine, die Tibeter sind ein verfolgtes Volk. So, ja, also die haben in dem Widerstand ihre Meditationspraxis ausgeübt, in der Flucht ihre Meditationspraxis ausgeübt. Ja. Das ist jetzt nicht, und wir kommen an in the Bliss und alles ist rosarot und wir sitzen auf dem Regenbogen. und deswegen finde ich eben diese Selbstfürsorge, und da hatte ich ganz lange ein Problem mit, muss ich sagen, weil ich oft dann doch dachte, na, vielleicht ist es zu egoistisch von mir jetzt zu sagen, na ja, ich mache zwar eine Arbeit, wo ich auch viel gebe den Leuten, aber ich bin dann, es geht halt um Selbstfürsorge, es geht um sich selbst näher kommen, einen stabilen Geist zu bekommen. Mhm. Ist das zu egoistisch in einer Zeit wie jetzt? Und dann habe ich aber gemerkt, nee, ich habe auch viele, viele Gespräche geführt mit Menschen, dass es genau da auch der Widerstand ist. Also es gibt auch ganz viele Aktivisten, einer war auch hier im Podcast, sogar zweimal Lama Rod Owens, die eben ganz klar sagen, das hilft mir, meine Arbeit zu machen, und ich kann nur in mir selbst auch diese Offenheit behalten, der Welt gegenüber, den Menschen gegenüber, um immer wieder auch in den Diskurs zu treten und auch das Mitgefühl
ist das Wort, was ich gerade gesucht habe, zu finden. Mhm. Das Mitgefühl zu finden und zu sagen, okay, was, wieso denkt die Person jetzt gerade so? Und was ist so die Motivation? Und ich bin vielleicht komplett anderer Meinung und ich bin komplett anderer Meinung. Es geht sogar gegen meine Werte, aber ich höre dieser Person jetzt zu und versuche irgendwie eine Verbindung, eine Veränderung in dieser Verbindung zu finden. Macht das Sinn?
Total macht das Sinn. Und sich immer wieder bewusst zu machen, dass man nicht in der anderen Haut steckt. Also wir sind ja auch die Summe unserer Erfahrungen und auch die Prägungen und unsere Ahnen haben auch da ordentlich mitgewerkelt, dass wir heute das sind, was wir sind. Und deswegen finde ich das, oder kann mir selber an die eigene Nase packen, wie oft ich da schon so vermessen geurteilt habe über andere. Wie kannst du so sein oder wie kannst du das machen? Und aber zu wenig mit Mitgefühl drauf geguckt habe, dass das ja auch eine Vorgeschichte hat. Es hat immer alles eine Vorgeschichte, warum man entscheidet, wie man entscheidet. Heißt nicht, dass ich immer alles gut finde, aber ich kann dann doch sanfter drauf gucken und merke auch, dass es mir besser tut, dass ich nicht verhärtet ins Bett gehe.
Ich habe auch für mich so gemerkt, dass da auch wieder so eine Schuld und Scham eine Riesenrolle spielen, weil natürlich ist es einfacher, mich in eine überhöhte Position, moralisch überhöhte Position zu begeben. Ne? Also wenn ich denke, gestern noch mit einer aus meinem Team darüber gesprochen, mit einer Kollegin. Also wenn jetzt jemand schreiben würde einfach, ach Mensch, Sarah, lern mal richtig Deutsch. Sowas hatte ich zum Beispiel mal unter meinen Post. Das ist so, ja, gut, es tut aber nicht weh. Da denke ich mir so, ey, komm, Idiot. Weißt du, aber würde jemand was schreiben, was mich moralisch ankreidet, ne, du machst was, was Menschen schadet, das würde mich erwischen. Mhm. Ja. Und sich aber auf bewusst zu machen, natürlich gibt es Sachen, die gehen gar nicht, ist klar, denn, ne? Aber bei den meisten Sachen ist es ja wirklich so, die Person ist nicht böse, die will nichts Böses. Vielleicht weiß sie es gerade nicht anders und weiß es nicht besser. Und da ist wieder der Unterschied zwischen dem öffentlichen Raum, da kommt dann einfach und sagt jemand, du bist ein schlechter Mensch, weil du das und das machst. Und da ist ja dann auch egal, was du alles vorher gemacht hast, du bist ein schlechter Mensch. Aber in dem, deswegen die persönlichen Gespräche so wichtig, kannst du ganz anders darauf eingehen, kannst dich erklären, kannst wieder den Konsens finden und das Gemeinsame. Und das unterstreicht wieder das, was du eben gesagt hast. Ne? Es muss nicht immer sichtbar sein für andere. Es müssen dir nicht andere dabei zugucken, wenn du diese Arbeit machst für Veränderung, für Themen in der Welt dich einsetzt, die wichtig sind. Und ich denke mir auch immer, weißt du, wer ohne Schuld ist, schmeiß mal den ersten Stein. Da können wir auch gleich mal auf dein Buch kommen. Weil,
sind die biblisch unterwegs?
Richtig biblisch unterwegs. Nein, aber weil du hast auch gerade über unsere Ahnen gesprochen. Ja, ich meine, wenn wir jetzt Ahnen nicht im spirituellen Sinne sehen als Wesen, die uns supporten, die unseren Weg gegangen sind, sondern wirklich unsere Ahnen, also unsere Bloodline, Blutlinie Ahnen. Ja, also zum Beispiel, ich muss mich damit auseinandersetzen, dass meine deutschen Großeltern waren auf jeden Fall in der NS-Zeit so. Und ich würde sagen, jeder, der irgendwie deutsche Großeltern hat, in meinem Alter, wird sich damit auseinandersetzen. Ist das deine Schuld? Um Gottes Willen, nein. Muss man daraus lernen? Ja. Aber man weiß ja heute auch, dass Trauma eben vererbt wird, ne? Und dass wir Schuld oder Erlebnisse an den Außen Spiralen, also der DNA-Spiralen weitergegeben wird. Zum Beispiel, wenn meine Oma jetzt den Krieg mitbekommen hat und im Bombenbunker saß und einen Bombenangriff mitbekommen hat, dann kann das dazu führen, und das ist jetzt auch kein Spiri-Kram oder esoterischer Kram, das ist Biologie, das ist Epigenetik, dass eben ich heute vielleicht in gewissen Situationen Angstzustände verspüre, die ich auf nichts zurückführen kann. Mhm. Ja, weil einfach dieser Schock weitervererbt wurde. Mhm. Und genauso wie eben so ein Schock weitervererbt wurde, kann vielleicht, das stelle ich jetzt mal hier hin, auch so dieses Gefühl von, hey, da sind bestimmt auch Sachen passiert und jetzt gehen wir mal weg von den ganz schweren Sachen, ja, die eben vielleicht auch bei uns noch dazu führen, dass wir darüber nachdenken und jetzt das eine gewisse Schuld oder Prägungen mit sich führt. Mhm. Was meinst du dazu?
Mhm. Das klingelt auf jeden Fall in mir, wenn du das sagst. Ich finde, du hast gesagt, weg von den schweren Themen, aber ich muss noch mal ganz kurz reindippen. Es wurde einfach viel nicht besprochen und ich habe früher auch geurteilt und habe gesagt, wie kann man dazu schweigen und so. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen vielschichtiger. Und das betrifft jetzt nicht nur die Kriegsthemen. Es gibt einfach so viele Themen, die sind auch schwer, weil sie mit Tabus zusammenhängen. Also zum Beispiel uneheliche Kinder, also dieser ganze Komplex um heiraten, nicht heiraten, Affären, die Regeln waren für Frauen und Männer unterschiedlich. Und ich bin halt in meiner Arbeit fokussiert auf die Frauen und da sehe ich natürlich, wenn wir jetzt über Erbe, geistiges Erbe, Erbschuld und diese ganzen Themen sprechen, sehe ich natürlich schon, dass wir das Erbe der Frauen vor uns immer noch mit haben. Und da können wir zurückgehen, Hexenverbrennung oder noch weiter zurückgehen. Es ist einfach über Jahrtausende so, dass dieses Patriarchat auf uns wirkt und es wirkt auch in unserer Blutlinie. Und das heißt, da sind ganz viele Themen, die aus Scham, aus Schuld, aber auch aus gesellschaftlicher Verurteilung nicht besprochen wurden. Und ich finde schon, dass die mitschwingen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn wir jetzt wieder über so das Kollektive sprechen, dass wir einfach gerade in so einer brodelnden Zeit sind. Also wir sehen die ganzen Brandherde. Das macht viel mit uns. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn ich bei mir einchecke in meine Wut, dass sie nicht nur aus diesem Leben kommt. Also, dass ich genau dieses, was ich gerade beschrieben habe, dieses Erbe der zu Unrecht behandelten Frauen aus unserer Vergangenheit schon auch spüre. Mhm. Und dass ich auch das Gefühl habe, es geht vielen so, dass jetzt so eine Zeitenwende ist und Umbruch, wo sich was verändert. Das heißt, bis hierher und nicht weiter. Und da gibt's noch ein Aufbäumen und da passiert ganz viel im Außen. Aber gerade im Innen passiert auch bei so vielen Frauen, die ich kenne, genau das. Die setzen sich jetzt auf einmal. Und da gibt's kein richtig oder falsch, aber viele Frauen, die ich kenne, in ihren 30ern, in ihren 40ern, setzen sich jetzt mit ihrer Herkunft auseinander. Mit ihren Wurzeln, mit dem Verschwiegenen, mit dem Ausgesprochenen. Ich selbst habe eine Oma-Plattform, die heißt heynana.de und ich habe auch ganz lang so eine Heiti-Teiti-Plattform gemacht über die süßen Omas, die Apfelkuchen backen. Und das ist ja auch eine Realität. Es ist aber nicht die ganze Realität, weil, wie du schon angesprochen hast, ist diese Generation eine Kriegsgeneration. Und ihre Eltern sind auch eine Kriegsgeneration. Weil wir sprechen immer über den Zweiten Weltkrieg, aber den Ersten Weltkrieg gab es ja auch. Und dazwischen gab es auch Wirtschaftskrise und so weiter. Also viel Dinge, mit denen man dealen musste und die weitergegeben werden. Und die Oma-Plattform hat sich total verändert, weil ich mich verändert habe, weil ich anders auf diese Historien gucke. Und da geht es nicht um schwarz oder weiß oder schuld oder nicht schuld, sondern ein Versuch, ganzheitlicher auf Biografien zu gucken, weil das dann auch wieder eben nicht diese Schuldfrage versucht zu beantworten, sondern die auf die Seite packt, sondern sagt, hier geht es nicht um Schuld, hier geht es darum, so, wer bist du, warum bist du so, wie du bist, warum kommt dir immer eine Träne, wenn du den einen Film anguckst, warum erzählst du es mir nicht, warum, weiß ich nicht, so viele unterschiedliche Entscheidungen und Realitäten, da habe ich früher nicht genau drüber nachgedacht. Da war halt eine Person so für mich. Oma war immer so. Die ist doch immer so, ist halt so. Und dieses ist halt so, habe ich das Gefühl, diese Zeiten sind vorbei. Wir sind nicht mehr ist halt so. Oder das macht man halt so. Wir gucken da jetzt ganz genau hin und es ist an vielen Stellen schmerzhaft. Es ist aber insgesamt, finde ich, heilsam. Macht das Sinn?
Macht total Sinn. Ich habe gerade im Gespräch so Revue passieren lassen, weil ja meine Oma gestorben ist im Sommer und ich sie ja begleitet habe in der Sterbebegleitung und sie eben davor ganz viel, die Woche davor, ganz viel gesprochen hat da wusste sie nicht, dass sie sterben wird. Also sie hatte einen Schlaganfall und dann habe ich sie noch gepflegt. Und vor dem Schlaganfall war ich eine Woche da. Sie war ganz fit, also bis zum Schlaganfall ganz fit und hat so viel erzählt, eben aus dieser Zeit, ne, als sie ein Kind war, wie eben das Leben da war, wie dann irgendwie sie beklaut wurden, enteignet wurden, wie sie hinterher im Krieg, als sie erwachsen war, ihr Studium, die musste in den Bombenbunker und als sie da raus ist, war ihre Uni weg, gebombt. Ne, so, solche Sachen. Und dann sind sie gewandert, immer da, wo eben nicht die Angriffe sind und haben so in Gruppen gelernt beim Wandern. Und dann, dass ihre Mutter Krebs gekriegt hat und sie sich einschleusen musste, weil ihr altes Haus besetzt war und ihre Mutter da rausholen musste und jemanden vom Roten Kreuz bestechen musste, dass sie ihre Mutter da rausholen kann. Und wo es keine Schmerzmittel gab, hat sie mir erzählt. Also, ne, sie, Endstadium Krebs zu Hause und es gab einfach keine Schmerzmittel. So, und wie wenn es mal irgendein Stück Fleisch gab, mein Opa und seine Mutter alle verzichtet haben, gesagt, nee, das ist für die Kranke. Und wie dann aber auch dann hinterher, wo alles dann Krieg vorbei war und dann sie selber Mutter wurde und sich was aufgebaut hat und das schöne Jahre waren, dann gab es aber andere Enttäuschungen vielleicht, ne, zwischenmenschliche Enttäuschungen. Mann-Frau-Dynamiken, also das ist halt ja eine Biografie und so ein Leben hört halt nicht irgendwo einfach auf, also irgendwann mal, aber bis dahin ist im besten Fall ganz viel passiert und daran musste ich gerade denken, dass eben ja in uns, bis wir hier hingekommen sind zu diesem Punkt, es ganz viele Frauen gab, die Mädchen waren, Jugendliche waren, erwachsen, das erste Mal vielleicht mit einem Partner, Partnerin, dann vielleicht Mutter, vielleicht, weißt du, alles auch zum ersten Mal gemacht haben.
Ja.
Alle, wir alle machen das hier zum ersten Mal. Und auch diese sind alle in uns drin.
Ja, und aber.
Das vergisst man, ne? Total. Weil du, wie du gesagt hast, man nimmt die Leute eigentlich, ja, ist meine Oma. Oder ja, ist meine Mutter.
Genau.
Ja, die ist halt so. Oder die Nachbarin von nebenan, die ältere Dame, ja, das ist halt die Frau XY, ist halt so.
Ja.
But who is she actually?
Ja, und wir sind ja total gebiased, ne? Also wir haben ja eine Verzerrung da, weil es unser Bild ist von der Person, so wie wir es uns auch gerne erzählen, wie meine Mama oder meine Oma oder wer auch immer ist, ne? Und ich finde das schon sehr wertvoll, dass du jetzt gerade auch erzählt hast mit deiner Oma, dass du nochmal die Chance hattest, diesen Einblick in eine Persönlichkeit mit Facetten zu bekommen, ne? Das ist ja vielen auch verwehrt. Entweder es wird nicht gefragt oder es wird nicht erzählt oder wie auch immer. Also ich finde das ein ganz großes Geschenk, weil das ja auch was mit deiner Identität macht oder mit deiner Identität gemacht hat in der Vergangenheit. Also ich finde das identitätsstiftend, sich auch mit der Vergangenheit und mit den Auf und Abs und den Facetten eben der Menschen auseinanderzusetzen.
Total. Ich meine, ich hatte wirklich, das war auch ein Geschenk, dass ich jetzt, die wusste halt, dass sie stirbt. Die hat das gespürt. Die hat sich auch mich ausgesucht, dass ich sie begleite. Sie hat gesagt, Sarah soll dann und dann kommen. Und dann ist es auch so gekommen. Und die, ich glaube, dieses, sie hatte früher schon auch erzählt, aber nicht so. Und ich glaube, zu wissen, und ich meine, sie war auch 103, ne? Also, it's all good. Und zu wissen, ey, ich gehe da vielleicht bald. Und das war so intensiv in dieser Woche, weil sie einmal einen Abend stundenlang über ihre Kindheit geredet, dann wie sie meinen Opa kennengelernt hat, wie es im Krieg war. Weißt du, all diese Sachen, das hat sie so explizit nie erzählt. Sie hatte immer so ein paar Geschichten, hat auch mal gesagt, ihr müsst mutiger sein, eure Generation, und dann müsst ihr gerade ihr Frauen vor euch aufstehen. Sie hat immer zu mir auch gesagt, ne, du brauchst einen Beruf, das kann dir keiner nehmen. Sie hat mir zum Beispiel noch erzählt, dass sie, als sie meinen Opa kennengelernt hat, im Studium, dass sie, er gesagt hat, ne, wollen wir heiraten quasi, und sie gesagt hat, okay, aber ich heirate dich, aber mir, eins ist mir wichtig, dass wir von vornherein sagen, ich will berufstätig sein. So, ich will arbeiten. Und das war nämlich nicht selbstverständlich. Und sie hatte dann auch zu mir gesagt, ach, weißt du, Sarah, und wenn wir dann früher dann irgendwie als sie dann die Kinder hatten und sie halt auch in ihrem Job war, hat sie gesagt, ja, immer wenn wir dann irgendwie zu Müllers rübergegangen sind, da hat der Opa schon so ein bisschen, habe ich schon gesehen, hat so ein bisschen neidisch geguckt, weil die Frau Müller, die hat halt ihren Mann immer versorgt und so schön umtüdelt und gekocht, aber Opa hat das nie angesprochen, hat sie gesagt, weil er ist zu seinem Wort gestanden. Und das war was, wo ich mir gedacht habe, ey, das hat ihr so viel bedeutet. Mhm. Heute würde ich das mal so als, das ist natürlich so, hinnehmen, aber ja, da haben vor uns Frauen für gekämpft, ne?
Ja.
Das vergessen wir. Das ist nämlich nicht selbstverständlich.
Ganz genau, ja. Und ich konnte auch zum Beispiel die Arbeit an meinem Buch auch nur machen, weil ja so viele Frauen vorher gekämpft haben. Und ich habe ja weder Theologie studiert, noch irgendwie Geschichte studiert oder irgendwas in dem Thema. Ich bin kein Mitglied der Kirche, also bin ausgetreten mit Anfang 20. Also ich bin ja gar nicht aus diesem Feld. Und das bedeutet, es gibt eine feministische Theologie und diese Frauen, also jahrzehntelang haben sich Frauen in Mund fusselig geredet und haben versucht, vor allem bei den KatholikInnen, was zu bewegen im Sinne, dass Frauen zur Ordination zugelassen werden. Das ist ja bis heute noch nicht geglückt. Bei den Evangelischen sieht es etwas anders aus, die Rolle der Frau. Aber nichtsdestotrotz sind die christlichen Kirchen auch in Deutschland rückschrittlich, meiner Meinung nach. Und weil sich da Frauen eingesetzt haben und gesagt haben, halt mal, die Kirche ist irgendwie männlich geprägt, Frauen dürfen nicht bis ganz nach oben, die Auslegung der Bibel ist irgendwie männlich, das ist alles so männlich, wir müssen da was tun und wir können auch forschen. Das ist jetzt nicht einfach nur, wir wollen ein Stück vom Kuchen, sondern es gibt Quellen, die sagen, wir sind doch gleichberechtigt von vornherein, also was ist denn hier menschengemacht? Und weil also Frauen so mutig waren und sich haben auslachen lassen über Jahrzehnte, kann ich mich jetzt heute hinstellen und ein popkulturelles Buch über feministische Auslegung der Bibel schreiben. Also das war jetzt ein weiter Sprung thematisch, aber im Grunde ist es genau das. Ich bin total dankbar dafür, dass jahrzehntelang es Vorkämpferinnen gab. Und da ist jetzt nicht nur im Feld meines Buches, sondern in allen möglichen Fällen, alles, was wir machen, ist geschuldet oder in dem Fall andersrum keine Schuld, sondern wir verdanken, das Wort habe ich gesucht, wir verdanken das den Menschen vorher, dass die uns den Weg geebnet haben. Und ich finde, dass das wichtig ist, eine Balance zu haben zwischen so einer Ehrung oder so einem Ehrgefühl oder einer Dankbarkeit, das ist das bessere Wort, und gleichzeitig aber nicht alles zu verklären, weil ich neige auch dazu, Dinge zu verklären, weil es sich dann schöner anfühlt, zu sagen, das war alles besser oder Oma war immer lieb oder was auch immer. Das stimmt nicht, aber alle hatten ihre Kämpfe. Manche sind mehr nach vorne, andere sind weniger nach vorne, wie auch immer, aber auch in ihrer Zeit, also in der Zeit geschuldet. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Zeitalter und gerade um ehrenvoll mit dem Erbe unserer Ahnen umzugehen, finde ich, darf jeder sich mal fragen, was kann ich denn beitragen, dass die Welt ein bisschen friedlicher wird?
Weil andere haben auch was beigetragen.
Ja.
Und was kann ich beitragen, damit die Welt ein bisschen friedlicher wird?
Und natürlich haben auch Menschen beigetragen, vor allem Menschen, dass die Welt nicht friedlich ist. Ne? Also auch das, ich finde das schon berechtigt, weil ich will auch nicht immer in so ein, ja, ich will auch nicht nur rosa-rot durchs Leben gehen. Ich brauche rosa in meinem Leben als Facette, wunderschöne Farbe. Aber man muss Unrecht auch benennen können und dann kanalisieren.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, sich das bewusst zu machen, ich weiß nicht, wer das, ich glaube, Carl Gustav Jung, der hat gesagt, wir werden nicht erleuchtet, indem wir uns Lichtgestalten vorstellen, sondern durch das Bewusstmachen der Dunkelheit in uns. Mhm. So, und dann eben den bewussten Umgang damit. Und ich glaube, der Mensch, also ich glaube erstmal, der Mensch ist von Grund auf gut. So, aber wir haben das Potenzial für beides in uns. Und es wird natürlich durch ich würde auch sagen, der Mensch ist vollkommen in sich, ne? Aber dann wachsen wir auf und merken, oh, uns wird gespiegelt, ah, da bist du nicht gut genug, da bist du nicht gut genug. Und natürlich auch, wenn wir jetzt über Unrecht sprechen, das dem beizugeben, ist auf jeden Fall auch in uns drin. Und deswegen müssen wir das auch benennen können, um gewisse Fehler nicht zu wiederholen. Ja, oder damit sie sich nicht wieder, und damit wir uns, wie du auch so schön gesagt hast, fortschrittlich entwickeln. Mhm. Und jetzt auch ein kleiner Gedankensprung, weil du hast es eben schon angesprochen, dein Buch, ja, Bible Badass, I love it, Kirche. Ich erinnere mich daran, als ich so 2-3 Jahre so meinen Podcast schon gemacht habe, so in dieser Arbeit drin war, habe ich eine Anfrage bekommen von einer Redaktion. Es war eine TV-Redaktion, aber die haben das halt für ihre Reihe auf YouTube gemacht. Und es ging eben darum, die wollten mich einfach interviewen. So, und es ging um das Gegenüberstellen, aber nicht werten, sondern einfach, ne, die das gemacht hat, ihr Opa ist irgendwie Pastor gewesen und die Journalistin, und wollten halt dann noch mich dazu haben, weil man ja so manchmal sieht, oh, Spiritualität ist so das die neue Kirche für manche. So. Und so haben sie es aber gar nicht ausgedrückt, waren eigentlich ganz super lieb. Wir waren noch so, dass mein Management gesagt hat, hey, wir müssen die Fragen aber genau abnehmen, wir wollen es auch hinterher sehen. Und aber hinterher sehen durften wir nicht, wir durften nur die Fragen abnehmen. Und dann haben die das so zusammengeschnitten, als würde ich jetzt die Kirche angreifen wollen. Also es war richtig mies. Mhm. Es war so, als wäre man jetzt selbst irgend so ein Scharlatan und warum jetzt wegen mir gehen jetzt die Leute nicht mehr in die Kirche. Dabei habe ich überhaupt nichts damit zu tun. So. Und das war so zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, okay, ich sehe, dass die Leute irgendwie Spiritualität, weil ne, spiritual ist ja auch Kirche, aber dass sie jetzt das irgendwie gleichsetzen oder als Bedrohung sehen, weil sonst müssen sie mich ja nicht hier so fertig machen. Also es war nicht beleidigend oder sowas, war halt so, wie es geschnitten war. Ich meine, du kommst aus dem Journalismus, das war schon ziemlich eindeutig. Mhm. Und vielleicht hat das dem Zuschauer, wäre das jetzt nicht direkt aufgefallen, mir ist es aber aufgefallen. Aber dadurch, dass wir die Fragen vorher freigegeben haben, war da auch nicht so viel Potenzial. Bei anderen, die hatten noch 1-2 andere, die so eine ähnliche Arbeit machen wie ich, die haben sich wahrscheinlich die Fragen nicht vorher schicken lassen und Fragen auch aussortiert. Die sind da schlechter weggekommen. So, warum macht die Kirche sowas? Was ist, warum ist gut und böse in der Kirche? Wie bist du auf, und ich meine Kirche gar nicht als Bashing, aber wie bist du auch dazu gekommen, jetzt habe ich hier meine kleine persönliche Geschichte geteilt,
das ist doch schön,
das Beispiel der Kirche zu nehmen?
Mhm. Okay, es sind jetzt verschiedene Gedanken in meinem Kopf oder verschiedene Stränge. Ich versuche, die mal zusammenzuführen. Also zum einen ist ja immer wichtig, oder für mich wichtig, das zu spezifizieren oder klarer zu machen. Also Kirche, über was reden wir? Wir reden jetzt in dem Fall über die christliche Kirche, eine der großen Weltreligionen, die höchste Beteiligung in Deutschland noch an Religionen, und also noch im Sinne von, es gibt so viele Kirchenaustritte, aber es ist natürlich trotzdem noch die Dominanzreligion in Deutschland, das Christentum. Und ich bin katholisch aufgewachsen, also ich komme aus Süddeutschland und war Ministrantin und fand als Kind das Gemeinschaftsgefühl der Kirche toll. Also ich fand das super zu singen, ich fand zwar die Lieder super altmodisch und so, also es war jetzt nicht cool, aber irgendwie fand ich es auch im Religionsunterricht, die Themen, also über Spirituelles reden zu können, fand ich spannend. Erstmal.
Fand ich auch super, muss ich sagen. Ja. Mir fällt übrigens ein, das Lieblingsbuch meines Sohnes früher auch zum Vorlesen war die Kinderbibel. Waren so die Geschichten da drin. Na, ja. Das sind schon auch tolle Geschichten.
Ja, also ja und nein, ja. Es gibt ja grausame und furchtbare und falsch übersetzte und so, es gibt's auch, aber.
Meinen die für Kinder?
Die für Kinder. Also ich finde, wenn, sollte man nur noch die gendergerechte Kinderbibel lesen. Aber ja. Ja, also erstmal bin ich damit groß geworden, total gottesfürchtige Oma, und meine Eltern waren jetzt nicht super religiös, aber das gehörte bei uns einfach dazu, dass man zu an gewissen Tagen halt in die Kirche muss. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann aber gemerkt als Teenager, das ist mir irgendwie zu altbacken alles und warum dürfen denn Frauen da nicht auf die Kanzel, was ist das? Und bin dann immer so aufmüpfiger geworden, wie das glaube ich auch normal ist und habe mir immer mehr Fragen gestellt und dann als Teenager kriegst du es dann mal mit Inquisition, Kreuzzüge und was die Kirche alles so gemacht hat, das war noch vor der großen Missbrauchsskandal-Veröffentlichung. Auf jeden Fall bin ich da immer mehr weg von der Kirche und dachte, ist nicht meins. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und habe gemerkt, was ziehen die mir denn jeden Monat an Geld da ab? Nee. Da habe ich mich abgemeldet, habe einen bösen Brief bekommen, ob ich ganz sicher bin, weil ich ja jetzt nicht mehr da heiraten kann und so. Und dann hatte ich nichts mehr damit zu tun. Dann war ich Großstädterin und dachte, Kirche ist was für alte Leute. So, Schnitt ins heutige Leben. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass meine Arbeit immer feministischer wurde. Und bei mir ist es immer ganz wichtig, weil ich möchte was lernen, dass ich bei mir selber ansetze und gucke, was sind meine Prägungen, wo habe ich was internalisiert, an welchen Stellen bin ich selber absolut antifeministisch oder war es. Und naja, dann habe ich mir das angeguckt mit der Kirche und habe gedacht, was hat es denn mit mir gemacht? Was fand ich daran gut? Was finde ich daran nicht gut? Wie hat sich das verändert? Steht die Gesellschaft zum Thema Kirche? Und ich finde diese Kluft zwischen, es gibt immer mehr Kirchenaustritte und Menschen sehnen sich nach Halt, nach Spiritualität. Das ist vorhin schon gesagt, Spiritualität ist die neue Kirche für viele. Also es gibt ja ganz viele neue Strömungen, die eigentlich nur ein Beweis dafür sind, dass Menschen irgendwie eine Zugehörigkeit haben möchten und aber auch über Höheres nachdenken und sprechen wollen. Und dieses Spannungsfeld finde ich total interessant. Einmal die alte Institution, die sich irgendwie selber abschafft, weil sie nicht modern ist. Und zum anderen eben dieser Wunsch danach. Und dann habe ich mich da journalistisch reinbegeben, aber halt auch innerlich. Also nicht nur journalistisch im Sinne von Recherche, sondern eben auch mich gefragt, was bräuchte denn Kirche, dass sie für jemanden wie mich attraktiv ist? Und ich möchte nicht mehr in die Institution Kirche, also wer weiß, was sich tut, aber im Moment könnte ich mir das nicht vorstellen. Ich unterscheide immer zwischen Glaube und Institution und ich bin eine gläubige Person, aber die Institution, so wie sie dasteht, Kirche, christliche Kirche, vor allem Katholizismus in Deutschland, kann ich mit meinen Werten und meinem modernen Leben nicht vereinbaren, so wie es jetzt ist. Und dann bin ich einfach ganz tief auf die Suche gegangen und habe gemerkt, was es im ersten Schritt bräuchte, wäre Rehabilitation. Und zwar von der Frauenrolle, die durch die Kirche zementiert wurde. Also bedeutet, die Kirche hat nicht das Patriarchat erfunden, aber die Kirche stützt das Patriarchat bis heute. Die Kirche, die katholische Kirche, ist allein durch den Fakt, dass Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer, Beihilfe im Patriarchat. Das heißt, es ist in meinem Themenfeld. Und und da bin ich immer tiefer eingestiegen und habe gemerkt, ach krass, in den Ursprungstexten ist das gar nicht so ein Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau. Ach, ist ja interessant. Spiritus Sanctus klingt für mich total männlich. Und vor allem diese männliche Dreifaltigkeit, der Heilige Geist, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Da habe ich mich ja nicht gesehen. Also ich bin nichts von allen dreien und bin in die Recherche und gemerkt, ah, Spiritus Sanctus, die römisch-katholische Kirche hat es plötzlich ins Männliche getrieben. Eigentlich gibt es eine heilige Geistin, wieso habe ich noch nie was davon gehört? Ach, die Jünger von Jesus, das ist ja immer das Argument, warum die Frauen nicht zur Ordination zugelassen sind. Die im Inner Circle, die Big Buddies waren halt nur Männer, hieß es. Ist ja interessant, dass auch die katholische Kirche 2016 Maria Magdalena als Apostelin der Apostel ernannt hat. Aber wie passt das zusammen? Und ich habe immer mehr so Fakten gefunden oder Übersetzungsfehler. Ich dachte, das kann doch nicht deren Ernst sein. Das kann doch wirklich nicht sein. Und habe aber das zusammengebracht. Also einmal diese Recherche und diese Suche nach Gerechtigkeit und gleichzeitig aber auch das Leben im Hier und Jetzt und die Bedürfnisse der Gesellschaft. Und das ist so ein Potpourri geworden, was schräg ist, was für viele auch harte Kost ist tatsächlich. Aber was irgendwie auch ganz, ganz vielen Menschen Frieden bringt, und das ist auch das, was ich möchte. Ich möchte keine religiösen Gefühle verletzen. Das werde ich so oft gefragt, ob ich allein durch das Cover, auf dem Cover ist ja ein Rosenkranz, an dem ein Uterus hängt. Und das Buch heißt Bible Badass. Also man kann mir schon unterstellen, dass ich provozieren möchte. Aber in meiner Welt ist das keine Provokation. Also ein Uterus ist in meiner Welt keine Provokation. Und Badass ist für mich ein positives Adjektiv. Das ist auch keine Provokation. Also es ist immer die Frage, von welchem Blickwinkel guckst du drauf. Und also für mich ist es eine Abbildung meiner Lebensrealität in ein Thema, was irgendwie halt verstaubter ist. Und diesen Kontrast finde ich unfassbar spannend und vor allem, was jetzt alles so draus resultiert ist, also was ich bei den Lesungen erlebe, wie auch ältere Personen auf mich zukommen, 70, 80-jährige Menschen, die kommen oder vor allem auch die Kirche, mich laden Kirchengemeinden ein ohne Ende und das finde ich richtig schön, weil ich selber auch meine Vorurteile hatte und dachte, es ist alles irgendwie ein alter Haufen, um es jetzt mal sprichwörtlich zu sagen und zu merken, wie viele coole, engagierte Personen versuchen, von innen raus Kirche zu modernisieren, wie viele tolle Frauen, wie viele tolle Theologinnen ich jetzt schon kennengelernt habe, die sich so bemühen. Ich wusste das auch nicht, dass es in den Gemeinden Frauennetzwerke gibt. Das ist, jetzt lese ich in 2 Wochen oder diesen Monat auf jeden Fall im Frauenforum von der evangelischen Kirche. Bald lese ich wieder beim Frauenband der katholischen Kirche. Dann buchen mich Gleichstellungsbeauftragte der Kirche. Und das heißt, da gibt's total viele, die versuchen eben von innen die Institution zu verändern, dass sie mehr Menschen mitdenkt und dass sich mehr Menschen identifizieren können. Und dafür bin ich total dankbar, dass auch da hat sich mein Herz wieder erweicht, dass es nicht ein Entweder-Oder geben muss.
Ich höre dir so gern, du kannst so gut reden. Ich höre dir total gerne zu und habe so viele Aha-Momente und auch so, wir haben jetzt ein großes Feld hier aufgemacht, aber es schließt sich auch der Kreis wieder, ne? Also eben, was du eben auch gesagt hast, ganz zu Beginn, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern man muss sich da halt reinbegeben und suchen und sich damit auseinandersetzen. Und was so hängen geblieben ist, jetzt ich versuche immer so ein bisschen was auch auf meine Arbeit dann, also nicht natürlich mein Sein, aber auf meine Arbeit zu übersetzen, ist dieses die Unterscheidung zwischen Glaube und Institution. Das finde ich so wichtig, weil es wird ja auch oft so in meiner Arbeit, und da gibt's auch Dinge, die man ankreiden kann. Also es gibt, also wer gibt es Menschen, die das nicht ethisch ausüben? Und ich denke mir immer, ich sage das auch immer in meiner Coaching-Ausbildung zum Beispiel, keiner braucht mich. Ne? Und was ganz schädlich ist, ist so diese Guru-Mentalität und Leute so, also weil das Beste, was einem passieren ist, kann es, dass Leute mit dir arbeiten und sagen, ey, und jetzt brauche ich das nicht, ich gehe jetzt weiter, so, ja, also in die Selbstwirksamkeit zu kommen, nicht in die Abhängigkeit zu bringen, nicht eine Überhöhung stattfinden zu lassen, ich weiß mehr als du, nur wenn du hier in diesem Raum bist, dann geht's dir gut. Ja, das ist schädlich, das ist fahrlässig. Und ich finde das interessant zu sehen, dass aber auch es solche Tendenzen durchaus auch, weil ich eben gesagt habe, Spiritualität ist die neue Kirche, auch da gibt. Mhm. Also auch da wird dann auch wieder so ein Konstrukt gebaut, was institutionalisiert wird, zum Glück nicht von allen, die meisten sind super, aber es gibt es durchaus, was dann auch wieder in etwas sehr Starres kippt, bis in etwas Ungesundes, Sektenmäßiges. Mhm.
Ja, da geht es natürlich um Macht, ne?
Ja, genau.
Also Machterhaltung. Und wo viel Macht ist, ist auch die Chance für Machtmissbrauch. Deswegen, also ich kann mir das schon vorstellen, auch wenn es eigentlich von der Philosophie ja genau das Gegenteil sein sollte.
Natürlich, sollte ne? ja der Glaube auch.
Genau.
Kirche, ne? Genau. Deswegen hat es gerade so geklingelt. Ja. Ah, okay.
Ja, total. Ja, und ich finde das auch so absurd, weil ich habe dir vorhin gesagt, so als Kind fand ich die Gemeinschaft so toll. Aber was ja passiert ist, ist ja genau das, dass das eigentlich der kleinste Punkt drin ist, weil das, was einem dann so vorgebetet wird, und da sage ich auch wirklich vor, weil da stellt sich einer in Erhöhung vor dich, mit denen du dich nicht identifizieren kannst. Also in meinem Fall, weil es immer irgendein alter Pfarrer war. Gibt bestimmt auch jetzt junge Pfarrer, ne? Gibt es auf jeden Fall in der katholischen Kirche, aber das war irgendwie so eine Abtrennung, die ich nicht verstanden habe. Der ist da oben und der sagt mir was und das soll ich irgendwie verinnerlichen, aber ich fühl's doch gar nicht, wenn der doch nicht einer von uns ist oder wenn da nicht auch meine Frau steht oder wenn das irgendwie nicht frei ist. Du hast es so schön gesagt, ein Star. Genauso hat sich's halt dann irgendwann angefühlt und dann halt auch eben diese
dogmatisch
und diese alten Texte. Und wenn man sich das halt mal überlegt, also du musst ja gar nicht religiös dafür sein, aber das ist ja ein Absurdum, wie die Bibel auch entstanden ist über Jahrhunderte. Also das, man muss sich das wirklich vorstellen, weil man immer, wenn man jetzt so einfach vielleicht denkt und überlegt, na, da hat es halt irgendwann mal jemand aufgeschrieben. Aber das wurde ja über verschiedene Generationen auch. Und dann je nachdem, wer da gerade an der Macht ist, haben sich die Quellen plötzlich verändert. Und es wurde unterschiedlich übersetzt, weißt du, vom Aramäischen, Hebräisch, Griechisch, Latein. Also ich meine, das kann man sich ja logisch vorstellen, dass wenn ich 5 Leuten die gleiche Geschichte erzähle, kommt sie am Ende auch anders an. Ne? Und wenn man das jetzt mal über Jahrhunderte mit verschiedenen Sprachen bedenkt, ist logisch, dass da was ganz anderes bei rauskommt. Und diese Offenheit dafür habe ich aber in meinem Heranwachsen im Religionsunterricht in der Kirche nicht mitbekommen, dass man sagt, okay, es gibt Texte, die muss man historisch betrachten, die kann man nicht 1:1 in unsere Zeit übersetzen, alles hat sich verändert, aber auch wie sie entstanden sind, da gab es gar kein Ranführen. Und das fände ich so schön, und da sind wir auch wieder bei der Ahnenarbeit oder bei dem Blick auf dem, was vor uns war, wenn man das mit berücksichtigt, dann kann man auch diese Geschichten eben auch als Storytelling Tool benutzen und teilweise denken, wer kommt auf solche Geschichten oder was für Bilder, welche Tiere, welche Fabelwesen, welche Moral der Geschichte, da steckt ja ganz viel Tolles drin. Aber es wurde halt aber auch ganz viel instrumentalisiert. Und dieses Instrumentalisieren, da zieht sich bei mir halt alles zusammen, weil das ist Machterhaltung.
Das ist Machterhaltung und das ist auch Macht für wenige. Mhm. Ne? Die da weiter in ihrer Position bleiben wollen.
Ja. Genau. Ja, und am Ende, also ich muss schon sagen, ich bin selber ein bisschen erstaunt mit dem Wort Stolz, habe ich immer so ein Problem, aber ich freue mich total darüber, dass mir mit dem Buch gelungen ist, zwar mit dem Finger in die Wunde zu drücken, aber auch sie zu versorgen. Mhm. Und das ist toll, weil wenn man nur im Anfang liest, dann erlebt man eine sehr wütende Hauptfigur, eine Figur, die also eine Journalistin aus Berlin, die angepisst ist über die Welt, wie sie ist. Und vor allem ist sie angepisst auf Männer. Die hat schon echt die weiß nicht mehr, wie sie damit umgehen soll, mit diesem Ungleichgewicht, was wir auch heute noch spüren. Und kann es nicht kanalisieren. Und dann landet sie in dieser WhatsApp-Gruppe und lernt diese biblischen Figuren kennen, diese Frauen, die plötzlich so ihre Squad werden und ihr erzählen, wie es eigentlich wirklich war, wie es im Ursprungstext heißt oder warum es verunglimpft wurde und so. Und plötzlich kommt die wirklich von dieser Wut in den Mut. Und das ist total abgefahren, weil am Ende, ich kritisiere die Kirche, aber es ist ein totales Handreichen zu christlichen Werten, weil da, also ich meine, gegen die 10 Gebote habe ich nichts. Das würde unsere Gesellschaft schon gut tun, wenn wir auf unsere Nächsten achten und auf uns selbst achten oder wenn wir ehrlich sind und so. Das finde ich schon gut. Aber dieses Drumherum lassen wir uns jetzt halt nicht mehr für dumm verkaufen. Und dass das so ein Krafthebel ist, die Wahrheit zu sehen oder sie zumindest suchen zu wollen, und sich nicht so einfach zu machen, einfach nur zu kritisieren, auch wenn Kritik berechtigt ist. Aber danach geht's ja nicht weiter und es muss ja weitergehen. Und das finde ich irgendwie ganz erstaunlich, weil ich merke, okay, da passiert was. Kommen wir auch wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Ich war jetzt letztes Wochenende auf der Buchmesse in Leipzig und war bei uns am Leihkammstand und dann kommen da halt auch Leute, die das Buch gelesen haben und dann kam eine junge Frau, Mitte 20 wahrscheinlich, und meinte so, dein Buch, ich habe mit meiner Mutter, ich habe so viele Gespräche mit meiner Mutter und dann mit meiner Oma geführt und ich habe jetzt immer die richtigen Argumente. Wenn die jetzt mir irgendwas sagen, das war schon immer so oder die Kirche will das so oder was auch immer, dann habe ich jetzt die Quellen und dafür danke ich dir. Und es hat mich so erfreut, das fand ich so wunderschön, weil ich merke, okay, da passiert was. Es ist zwar ein Roman, das ist auch Fiktion natürlich, weil es gibt diese WhatsApp-Gruppe nicht mit den biblischen Figuren. Aber das ist auch ein Hebel und das ist auch wieder was. Finde deinen Weg, was beizutragen. Der kann so bunt sein, den kannst du dir vielleicht gerade noch nicht vorstellen, aber sicher ist, jeder hat eine Möglichkeit. Meine war es jetzt auch mit dem Buch.
Und das nochmal abschließend, dieses finde deinen Weg, was beizutragen. Ich meine, du bist nicht jeder muss kreativ sein, obwohl alles ist ein kreativer Akt, auch wenn ich zu Hause irgendwelche Themen anspreche, ist es auch ein kreativer Akt, aber so gerade, du musst ja viel in dir wühlen, sag ich mal, als Kreative, um was aufs Papier zu bringen. Hast du irgendwas, wenn jetzt die Leute zuhören und sagen, ey, ja, ich will was machen und jetzt muss ja nicht ein Buch schreiben, es kann auch das Gespräch suchen sein, aber so dieses, da ist jetzt so eine Flamme, die angezündet wurde und die möchte größer werden.
Ja.
Was machst du?
Ja, es ist schwierig, so pauschal zu beantworten. Ich glaube, der Hund träumt. ich glaube, wirklich runterzubrechen, ins Kleine zu gehen, um irgendwo anzufangen, ist immer schon mal ein guter Rat. Und das kann so vielfältig sein. Also zu überlegen, wo kann ich eher eine Brücke bauen, als eine Brücke abzureißen. Und ich glaube, das können wir öfter tun, als wir denken. Auch wenn, ich sage das immer dazu, auch wenn es an manchen Stellen berechtigt ist, zu sagen, bis hier und nicht weiter. Aber ich wünsche mir für uns als Gemeinschaft schon, dass es weitergeht. Und da sind wir halt auch gefordert, die Hand zu reichen. Das heißt, das können ganz kleine Sachen sein. Das kann auch sein, du gehst raus vor die Tür und gehst mal bewusst, guckst nicht aufs Handy und gehst bewusst durch die Straßen und lächelst einfach alle an, die kommen. Ey, da passiert schon voll was. Das ist richtig krass. Wenn die Leute erstmal verwirrt denken, guckt die mich jetzt an, dann lächeln die zurück. Vielleicht lernst du jemanden kennen, muss auch gar nicht sein. Aber weißt du, es sind so, ich will gar nicht immer sagen, du musst jetzt in einer Partei beitreten. Das wäre super, wenn du die Kraft dazu hast und dich politisch engagierst, weil das sind Hebel. Aber jeder hat andere Ressourcen und das muss man auch wertschätzen. Deswegen, ich habe jetzt nicht den ultimativen Tipp, außer Folge der Freude. Weil uns wird die ganze Zeit Leid gezeigt und das ist Realität. Es ist wichtig, dass wir das sehen und uns auch dem nicht verschließen. Aber wir müssen unsere Freude erhalten, um was verändern zu können. Das heißt, such dir auch was dir Spaß macht und dann schlag die Brücke zu anderen.
Ja, nee, hey, es war auch eine große Frage.
Ja.
Aber ich musste gerade daran denken, ich hatte erst vor kurzem so einen richtig blöden Tag und alles war irgendwie, keine Ahnung, hat sich nicht gut angefühlt. Und dann ist mir jemand total nett entgegengekommen und hat mich total nett angelächelt und genau. Und dann war es noch so, ich stand an der Kasse und ich war irgendwie verwirrt, weißt du, war ein stressiger Tag, wenig geschlafen gehabt und so, was ist passiert? Natürlich eine lange Schlange hinter der Kasse bei mir und ich habe meine Karte nicht gefunden. Und das hat dann gedauert. So. Und dann kam eine Frau hinter mir, die ist an mir vorbeigerauscht. Ja, kann man da vorher seine Sachen suchen? Also so richtig. Und ich habe mich schon 10-mal entschuldigt gehabt. Und dann war eine andere Frau hinter dir. Also die da so an mir vorbeigerauscht hat, das hat auch was mit mir gemacht. Ne? Weil ich war schon irgendwie durcheinander. Das heißt, da ist man auch ein bisschen dünnhäutiger. Und dann war hinter dieser Frau aber eine, die hat total gelächelt, gesagt, hey, ist überhaupt kein Stress, lassen Sie sich Zeit. Und die hat echt meinen Tag gemacht, die Frau. Ja, das macht was. Das heißt, wenn du mal lächelnd durch die Straße gehst, dir wird was zurückkommen, aber es wird auch was bei den, es wird den Tag von jemandem verändern. Das hat das Potenzial dazu.
Total. Und auch, was ich gemerkt habe, für mich war es so ein Leitspruch geworden, der ist jetzt nicht super lyrisch oder wohlklingend, aber ich versuche mir das immer wieder zu sagen, Probleme werden gelöst, wenn sie da sind. Weil ich schon auch so verkopft war zu manchen Zeiten und gedacht habe, ja, und dann passiert das und dann kommt der und sagt das und habe mir dann schon so meine ganzen Strategien zurechtgelegt für jede Situation. Und das hindert mich aber im Moment zu sein. Und da versuche ich wirklich eine Veränderung zu machen, die ich auch im Außen bemerke. Wenn ich nicht mir vorher überlege, die Person XY wird XY reagieren, und dann werde ich überrascht. Und das ist auch so, ich finde das irgendwie, das sind diese kleinen Momente im Alltag, die echt was bringen, dass du abends nicht denkst, was für ein Scheißtag, sondern dass du nur mal im Bett liegst und denkst, ey, das war ja so witzig, wie der plötzlich reagiert hat. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und solche Sachen, das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber ich glaube, wir müssen uns die banale Freude und Magie im Alltag erhalten und auch dafür einstehen, dass die da ist.
Die verteidigen, ja. Sehe ich ganz genauso. Und ich habe gestern auch noch mal was gelesen, ist mir so hängen geblieben, weil du gerade auch gesagt hast, ne, man versucht dann schon so voraus zu antizipieren, was Leute sagen können, wo es Probleme geben könnte. Ja. Nee, macht es nicht. Und genauso auch, wenn wir, weiß ich nicht, irgendwas in die Welt tragen, auch before trying to make it perfect, first bring it into existence. Mhm. Make it exist. Also es geht nicht darum, immer, du musst nicht bei jedem Gespräch, was du führst, schon sagen, okay, und dadurch habe ich dann irgendwie eine Person überzeugt oder das war ein Erfolg, was ich gemacht habe, sondern ey, lass es doch erstmal da sein, mach's doch erstmal.
Ja.
So, das habe ich gemerkt, hat mir ganz viel immer kaputt gemacht, also ich mir selber natürlich, weil ich so daran geklammert habe, dass die dann die Dinge, die ich mache, alle von Wert sind und toll sind und, weißt du, eine Bedeutung haben. Ja. Und dann habe ich sie gar nicht gemacht, weil was sage ich mir denn dann? Ja, das so ist es ja bedeutungslos. Ich kann ja, ist ja Pillepalle. So, nee, mach das nicht. Bring's doch erstmal, bring it into existence, bevor es überhaupt gut werden muss. Ob es dann gut wird, kannst du immer noch gucken.
Ja, und guck mal, bei anderen akzeptieren wir Unperfektes auch. Aber bei uns selbst, so oft ist diese Hinterherren von Perfektionismus, aber was ist das schon? Das ist doch auch komplett relativ. Jeder bewertet anders, was jetzt schön oder klug oder was auch immer ist. Deswegen voll, 100%, was du sagst. Da darf ich aber auch immer wieder mich dran erinnern.
Ja, da dürfen wir uns alle, also die Sanftheit verteidigen.
Ja.
Oder? Können wir damit abschließen?
Ja, mein Magen hat geknurrt. Ich glaube, Abschlussknurren.
Das ist Abschlussknurren. Vielen, vielen Dank, Edith, für dein Buch, für deine Zeit. Ich habe gesehen, du hast auch ganz viele Lesungen noch in den nächsten Wochen.
Mhm.
Wo finde ich dich? Am besten auf deinem Instagram?
Ja. Follow for follow. bei Insta verkünde ich immer am aktuellsten. Auf anderen Plattformen bin ich ein bisschen nachlässig tatsächlich. Von daher, da findet man alle Informationen. Und ich kann auch nur einladen, auch da hatte ich ja am Anfang, dachte ich so, oh, ist das cool oder nicht? Aber ich kann auch wirklich einladen, zu diesen Kirchenlesungen zu kommen, weil das ist wirklich schön, was danach passiert, diese Gespräche, auch dadurch, dass verschiedene Generationen da sind. Nicht nur die hippen GroßstädterInnen, die halt wegen des coolen Looks des Buchs oder so da hingegriffen haben oder weil sie mich über Insta kennen, sondern ganz andere Personen auch dazukommen. Das ist so schön, was da immer passiert in diesen Gesprächsrunden. Also ich habe das Gefühl, die Gespräche nach der Lesung sind eigentlich immer wichtiger als das Lesen, weil ganz viele Menschen halt erzählen und gerade die Menschen, die ins Alter gekommen sind oder in einem höheren Alter sind als ich, erzählen dann, wie sie das gemacht haben, mit ihrer Wut umzugehen oder welche kleinen Hebel sie benutzt haben, um was zu verändern. Und das finde ich unglaublich wertvoll und immer total rührend. Also kann ich nur einladen, da auch mal hinzukommen. Selbst wenn man nicht Teil einer Kirche ist, muss man auch nicht werden. Man muss das Buch auch nicht lesen, alle können dieses Buch lesen. Man muss nicht religiös sein oder christlich sein oder sonst was. Man lernt auf jeden Fall was und man lacht auch. Von daher, viel Spaß damit. Danke, dass ich da sein durfte. Ich fand es ein ganz schönes Gespräch. Das wird jetzt noch sehr viel in mir nachwirken.
Bei mir auch.
Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dann auch ohne Kamera nochmal weitersprechen. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Sarah.
Danke, dass du hier warst. Und euch, liebe HörerInnen, wünschen wir einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.
Tschüss.